ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus, Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Jetzt ist es also passiert, womit wir, wenn wir ganz ehrlich sind, die ganze Zeit schon gerechnet haben. Die Ampel ist auseinandergeknallt. Die einfachste Frage vorneweg, wer ist schuld?
Also es klingt so einfach, aber ja, für die FDP aus meiner Sicht immer noch, ja.
Warum?
Naja, die haben die ganze Zeit, also die waren ja wie so eine, Zwangsehe am Schluss, ja. Die waren einfach, also es ist, ich will es nicht lächerlich machen, es ist eine ernste Angelegenheit, aber wenn du dich mal in so eine Beziehung reindenkst, ja, und der eine denkt, ich müsste hier eigentlich raus. Und das passt hier alles nicht. Und jetzt wollen wir doch ein Haus bauen, ja. Und nächstes Jahr wollen wir, da haben wir schon Silberhochzeit so ungefähr. Dann muss man sagen, ja, dass es da Stress gibt und dass irgendwie einer versucht irgendwie dem anderen vielleicht auch die Erkenntnis zu vermitteln, dass es nicht passt, dass vielleicht der andere auch Schluss macht. Das wundert nicht. Andererseits leben wir im 21. Jahrhundert und man hätte das Ganze natürlich abkürzen können, klar.
Aber liegt es an der gesamten FDP oder liegt es an Christian Lindner, der ja in den letzten, sagen wir mal, mindestens 2 Jahren ziemlich erratisch immer aufgetreten ist?
Ich würde sagen, an der ganzen FDP. Die FDP ist ja sehr geschlossen angetreten, in diese Koalition. Es gab eine klare Führungsperson, Persönlichkeit, das ist Christian Lindner. Wir haben ja hier auch schon öfter darüber gesprochen, dass der sich wirklich riesige Verdienste um diese Partei gemacht hat, ja. Und dass der sozusagen, der konnte die Partei überzeugen. Ich weiß, ihr liebt die SPD und die Grünen nicht, aber wir machen das und wir setzen uns da auch unsere Interessen durch. Das wird gut. Und dann hat sich aber gezeigt, dass das nicht funktioniert. Das hat aber nicht nur ideologische Gründe oder so, also dass die Parteiprogramme nicht übereinander passen, ist ja klar, sondern wir wissen alle, es gibt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und es gibt Naturkatastrophen. Es gibt alles, was damit in den letzten, was wir in den 3 Jahren erlebt haben. Am Schluss jetzt noch die Wahl von Donald Trump und die Landtagswahlen nicht zu vergessen. Ja, die ostdeutschen Landtagswahlen ganz, ganz wichtig, wo die FDP quasi in die Bedeutungslosigkeit gerutscht ist. Und da haben natürlich etliche gesagt, die keine Verantwortung haben, aber trotzdem eine Meinung, was macht ihr da eigentlich in Berlin? Wir werden immer kleiner, wir werden immer lächerlicher. Und diesen Druck hat er schon wahrgenommen, denn die FDP ist eine westdeutsche Partei, da ist sie stark. Ja, und selbst dort ist sie einfach immer schwächer geworden. Also es ist ein Prozess, den man beobachten konnte. Und Christian Lindner hat auch gekämpft, glaube ich, weil er auch, ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nahe. Er ist machtbewusst, er wollte regieren. Das hat er ja auch immer, richtig raushängen lassen. Aber er hat es nicht geschafft. Er hat erkennen müssen, dass sie immer weiter rutschen. Und wenn du mich das noch fragst, vielleicht fragst du mich das, welche Rolle spielt die CDU?
Dann frage ich dich, Anja, welche Rolle spielt eigentlich die CDU?
Ja, also es ist so, dass die FDP natürlich gemerkt hat, eigentlich hätten wir lieber mit der CDU, mit der Union, mit CDU und CSU regieren sollen. Das hat ja nun mal nicht geklappt. Und zwar lag es nicht an der FDP, sondern an der Union, die ja, wie wir wissen, einen sensationell schlechten Wahlkampf gemacht hat und dann unglaublich abgeschmiert ist. Alles, was danach kam, Friedrich Merz kam dann, hat die Rolle des Oppositionsführers übernommen, hat die Partei stark gemacht in der Opposition. Das muss man sagen, hat die Union wirklich gut hingekriegt, obwohl sie aus so 2 Lagern merkt, und Merzianern und dann noch Söderianern natürlich mit der CSU besteht. Es hat eine sehr starke Oppositionsarbeit gemacht. Und was ich hier in Berlin gerade beobachte, ist, dass die Union gerne, also sagen wir mal, der FDP in Aussicht stellt, man könnte bei einer Neuwahl eine neue Koalition bilden. Das ist überhaupt nicht abwegig. Ja? Wenn die FDP es schafft, über die 5% zu kommen und sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, dann könnte das reichen. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum es jetzt so hektisch alles wird. Warum jetzt die Union, also vor allem Friedrich Merz und Markus Söder, sagen, sie wollen hier sofort quasi Standpede Neuwahlen, was ich ehrlich gesagt für Quatsch halte, weil, na egal, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Aber die wollen natürlich dieses Bild vom starken Abgang eines Christian Lindner beibehalten und quasi die FDP in diesen sehr schnellen Wahlkampf mit nach oben ziehen. Das ist das, was ich hier höre und was ich auch für nicht abwegig halte. Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, also aus deren Sicht.
Ja, aber jetzt habe ich ein arithmetisches Problem. Ich habe zwar nur, ich habe Leistungskurs Mathe gemacht, zwar nur in Nordrhein-Westfalen, aber zumindest die Grundrechenarten haben ja selbst wir gelernt. Ja, ja. Wenn ich im besten Falle im Moment die Union bei 34% habe, legen wir nochmal 2 oben drauf, weil ich einen guten Tag habe. Sind wir bei 36. die FDP im Moment 4 bis 5. Ja, lass sie etwas mehr werden, 7. Ja. So, ja. Selbst 36 und 7 reicht nicht für eine Mehrheit. Ja. Also, dann bräuchte man ja wieder die Grünen. Man bräuchte. Ja, aber dann kann ja die Union gleich mit der SPD regieren.
Na, die SPD ist ja auch total schwach gerade. Also.
Ja, aber die liegt ja nicht. Also, die SPD wird ja mehr als 10% zusammenbekommen und in unserer Rechenart würde es ja zusammen für eine Mehrheit reichen.
Ja, aber der Plan ist, glaube ich, also ich, okay, ja, die Grundrechenarten, was willst du dagegen schon machen? Ja, also ich hatte Mathe 4, du hast recht. Aber, nee, 3. Ich war Fachhelferin, deshalb hatte ich eine 3 am Schluss. Aber ja, da hast du recht. Aber die grundsätzlich, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das kann sich noch nach oben entwickeln. Und wenn zum Beispiel Markus Söder, also wir haben es doch in Bayern erlebt, ja, da gibt es die Freien Wähler. Die waren relativ, das war quasi eine Agrarpartei, die irgendwie alle steuerlichen Sachen abbauen wollte und so. Also so eine ländliche Partei. Die ist von der CSU damals im Wahlkampf hochgejazzt worden ohne Ende und hart gegen die Grünen. Immer hart gegen die Grünen. Also sozusagen den Grünen die Prozente abnehmen. Ja? Und das hat auch funktioniert, wie wir wissen. Also allerdings mit Folgen, die dann natürlich, das ist glaube ich kein Spaß mit den Freien Wählern in Bayern zu regieren. Aber nee, also ein Versuch ist es wert, findest du nicht?
Ja, aber dann haben wir jetzt richtig Stimmung in der Bude, weil ich mal zäume, das fährt nämlich genau andersrum auf. Ich finde die Linie des Bundeskanzlers sehr überzeugend, auf den Staatsmann zu setzen, der uns jetzt gegen alle Stürme durch dieses Meer führt, der die uns so rechenbaren Schwachmaten aus dem Kabinett geworfen hat zur Stärkung des Landes. Mit dieser Rolle halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ausgerechnet die Sozialdemokratische Partei noch zulegt. Denn wenn erstmal doch der Blick frei wird auf dieses Gruselkabinett in meinen Augen, mit dem die CDU antritt. Ich meine, das sind doch alles Leute, die haben wir vor 3 Jahren abgewählt und zwar nicht ohne Grund. Ein Jens Spahn, ich weiß, du magst ihn sehr gerne, aber ein Jens Spahn, der Milliarden vor die Wand gefahren hat mit seinen Masken, der auf sehr zwielichtigem Weg sich Häuser in Berlin gekauft hat mit der Sparkasse Westmünsterland, der in der Gesundheitsreform seine eigene Klientel sehr bedient hat. Das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt die neuen Kräfte sein können.
Naja, ist ja auch in Demut abgegangen worden.
Ja, aber ist
in
Demut auch wieder da.
Ja, aber sag mal, was ist da mit dir und Jens Spahn? Also, weil du sagst, ich finde den so toll, stimmt ja nicht, aber ich begleite den seit Jahren ziemlich interessiert, ja. Und es ist halt ein immer noch relativ, also inzwischen ein Politiker in den besten Jahren, ja, der irgendwie seit Anfang 20 ist im Bundestag sitzt, und der, wenn wir jetzt über die Masken sprechen, der war Bundesgesundheitsminister zu dieser Zeit. Und es gibt, ich glaube, von Laumann diesen Spruch, dass man in einer Krise lieber nicht guckt, wer welche Entscheidungen hinterher getroffen hat. Weil du musst, im Prinzip ist vorbestimmt, dass du, wenn du, wie das damals immer hieß, auf Sicht fährst, du wirst Fehler machen. Und das sind Fehler gewesen. Also ganz klar. Und ja, die Zeiten haben sich geändert. Früher sind die Leute weitaus weniger aus der Politik ausgegangen. Aber so ist es ja nun mal nicht mehr. Also, und das findest du in allen Fraktionen.
Ich finde aber auch eine Unzufriedenheit mit Politikern, eine Politikerverdrossenheit wie noch nie. Da müssten doch jetzt eigentlich, gerade für eine Partei, die ständig moralische Werte ins Fenster hängt, müssten doch gerade viel höhere Maßstäbe gelten.
Also ich würde doch lieber mal gucken, welche Inhalte die jetzt gerade ins Fenster stellen. Also weniger die Werte als die Inhalte. Die Werte sind ja weitgehend bekannt, ja. Ich habe Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, hat sich gerade hingestellt und gesagt, er will die Atomkraft wieder, also die Atomkraft kommt zurück, der Spitzensteuersatz sinkt. Und ich weiß nicht, das dritte war noch was. Also es war so richtig aus der Mottenkiste, wo ich dachte, okay, an wen richtet ihr euch? Ihr richtet euch an ein westdeutsches älteres Publikum, das möchte, dass alles wieder so wird, wie es war. Das finde ich gefährlich. Das wirkt gestrig. Also da macht aus meiner Sicht die Union richtig Fehler. Ja, dass man verspricht, es wird wie gestern, das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert nicht. Also dafür ist die Welt einfach eine ganz andere. Das kannst du alles nicht mehr bringen, so, ja. Also Verbrenner wieder hoch. Und also es sind irgendwie Dinge, wo du sagst, wir hatten jetzt irgendwie den Versuch einer Fortschrittskoalition und ja, die ist im schlechtestmöglichen Zustand, das ist wahr. Aber sie hat doch zumindest versucht, sich den Gegebenheiten und den Entwicklungen in der Welt zu stellen. Sie hat sozusagen weit über den deutschen Tellerrand hinausgeschaut. Und das ist bei der Union jetzt nicht gegeben. Und da mache ich mir eher Sorgen. Also ich sehe Union und SPD als große, alte, demokratische Parteien der Mitte. Aber wenn die Union sich selber quasi den Blick nach hinten richtet und den Leuten verspricht, wir gehen wieder zurück, dann wird es, glaube ich, schwierig. Dann funktioniert das vielleicht über eine Wahlperiode. Aber dann merken die Leute, das funktioniert nicht. Wir leben in einer verknüpften Welt. Wir können hier nicht so tun, als könnten wir für uns selbst sorgen. Das ist, glaube ich, das Problem, was die gerade haben und was die auch, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die gerne jetzt so ganz, ganz schnell wählen möchten, ja? Das Momentum nutzen. Ja, die anderen sind gescheitert und wir kommen jetzt hier raus und haben einen großen Sack voller alter Ideen. Die fandet ihr doch früher auch immer gut. Das ist, glaube ich, so, dass die Situation, in der wir hier gerade sind.
Na, aber dann sind wir ja soweit dann doch nicht auseinander. Du kommst inhaltlich, ich komme mit Personal. Inhaltlich gehe ich da sofort mit. Ich würde jetzt an der Stelle mal jemanden in den Zeugenstand rufen, von dem ich jetzt schon weiß, dass sich die Fußnägel umdrehen.
Na, mal sehen.
Björn Höcke, geht los.
Wissen Sie, eine parlamentarische Demokratie lebt von der Kontinuität. Und das gilt auch für die Perioden der Legislatur. Wenn so etwas passiert, dass vor der Zeit abgebrochen wird, dann ist das natürlich ein Zeichen von Schwäche und ein Zeichen von Instabilität. Das sollte man grundsätzlich in einer parlamentarischen Demokratie vermeiden. Deswegen habe ich gerade auch nochmal die Idee des konstruktiven Misstrauensvotums ventiliert. Wenn einem wirklich stabile Verhältnisse wichtig sind und bedeutsam sind, muss man diese Überlegung tatsächlich jetzt auch in den nächsten Tagen mal durchdenken. Ansonsten ist es in meinen Augen dann tatsächlich nur eine Petitesse, ob das Ganze im März oder im April stattfindet. Wir hätten ja im September sowieso Bundestagswahlen gehabt. Das ist, wie gesagt, in erster Linie jetzt politischer und taktischer Theaterdonner, der produziert wird und wird dem Land nicht wirklich helfen.
Der AfD-Vorsitzende von Thüringen, Björn Höcke, gestern bei MDR Aktuell. Anja, hat er nicht recht, dass wir über unglaublich viel Theaterdonner reden und dass ansonsten sich Friedrich Merz einfach mal beherzt ein Herz nehmen müsste?
Ja, also das mit dem konstruktiven Misstrauensvotum, das stimmt. Und ich, das ist aus meiner Sicht auch erklärlich in dem, was ich auch vorher schon gesagt habe. Sie wollen nicht als Blockierer dastehen. Es sind nun mal noch ein paar Gesetzesvorhaben auf dem Tisch. Ja, die müssen irgendwie gemacht werden. Es ist auch, ich schaue mal hier kurz auf meinen Kalender neben meinem Schreibtisch. Es gibt jetzt hier noch im November die kommende Sitzungswoche. Dann gibt es noch eine Ende November und eine zwischen dem 11. und dem 15. Dezember. Und dann ist Schluss. Ja, also ob wir jetzt am 15. Dezember oder am 15. Januar, wo dazwischen alle irgendwie nach Hause gehen und auch sicher nicht Wahlkämpfen und auch nicht an Wahlkampfständen stehen bleiben, ob da die Vertrauensfrage gestellt wird, das ist wirklich egal, finde ich auch. Der Union steht es frei. Sie können ein konstruktives Misstrauensvotum machen und dann die Sache zum Schwur bringen. Aber das wollen sie eben auch nicht, weil es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es noch um Kindergeld, es geht um das Deutschlandticket. Ich weiß nicht, es gibt mehrere Projekte, die jetzt noch anstehen, die raus durch müssen durchs Parlament. Und da kann natürlich die Union zeigen, ob sie sozusagen noch konstruktiv mitarbeitet oder ob sie eben dieses Misstrauensvotum auf den Weg bringt.
Jetzt haben wir ja Björn Höcke auch gerade schon sehr konstruktiv gehört. Er vertritt ja die in weiten Teilen stärkste Partei im Osten. Ich frage mal andersrum, was bedeutet denn dieser Crash jetzt eigentlich für die AfD? Werden wir erleben, dass sie quasi durch die Decke geht, weil, um Björn Höcke mal in seiner eigentlichen Version zu zitieren, wie er sonst immer redet, die Kartellparteien gezeigt haben, dass sie es nicht können? Oder wird, was glaubst du, im Ernst der Lage, wir haben es alles angesprochen, Trump, Ukraine-Krieg etc. pp. Oder findet so ein Scharen statt, wo man dann doch sagt, naja, wir nehmen lieber konstruktive Kräfte?
Das ist eine sehr interessante Frage. Aus Berliner Sicht spielt, also ich meine, okay, das ist jetzt eine wirklich starke Fraktion im Bundestag, aber die sind natürlich im parlamentarischen Alltag, also im parlamentarischen Tun relativ isoliert. Deshalb sieht man das hier von hier aus vielleicht gar nicht so deutlich, ja, dass quasi aus den Ländern die Stimmen für die AfD jetzt kommen könnten. Und wir haben ja gerade in den USA diesen Wahlkampf erlebt, der ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat sich ja manchmal mit Grausen abgewandt. Aber eben, also total polarisierend war, das kann man sagen, egal in welcher Form, ja. Das ist natürlich möglich, ja. Das ist auch die, AfD. Also Björn Höcke hat ja gerade gesagt, ihm ist es im Grunde Wumpe, ob es jetzt 15. Dezember oder 15. Januar wird. Aber den müsste eigentlich auch gelegen sein an einer schnellen Wahl, oder?
Ja, und unserer Sarah sowieso, Sarah Wagenknecht.
Ja, na gut, das ist ja sozusagen die Frau, die irgendwie alle Verhältnisse zum Tanzen bringt gerade. Das stimmt, ja.
Wozu du noch nichts gesagt hast, war zu meiner These, Olaf Scholz könnte mit der Art und Weise, mit der die SPD nun auftreten wird, als Anker der Stabilität seine Partei nach oben ziehen. Hältst du für ausgeschlossen?
Nein, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Nein, das ist schon, es ist ja klar. Ich meine, ich habe mich jetzt hier auch weit ausholend den Plänen der Strategie der Union gewidmet. Aber ja, natürlich. Olaf Scholz will jeden Tag länger. Das ist auch so. Da müssen die jetzt, also es ist so faktisch, sie müssen noch haben, Arbeit zu erledigen und lasst uns die jetzt noch machen und damit die Leute hier nicht dumm in der Gegend rumstehen, die auf Entscheidungen aus dem Parlament und aus dem Bundesrat warten, ja. Natürlich ist der SPD daran gelegen, dieses, ich sag's wieder, Momentum, ja, dieses, ich habe den Typen rausgeschmissen, es reicht, zu nutzen für den Wahlkampf, der dann ansteht. Also das ist klar. Und nochmal zu zeigen im Parlament, wie toll jetzt alles irgendwie durchgewunken wird für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, also das ist gar kein Widerspruch in sich, finde ich.
Wir haben mit der FDP angefangen, gehen wir zum Ende wieder zur FDP zurück. Ich möchte nämlich unbedingt noch Bodo Ramelow spielen, noch Ministerpräsident von Thüringen, der auch an diesem Donnerstag gestern, wir zeichnen Freitagmorgen auf das ganze Theater in Berlin angesprochen wurde und Folgendes antwortete.
Wir brauchen eine ruhige Arbeit einer Bundesregierung, auf die sich alle Bundesländer und auch die Menschen in diesem Land verlassen können. Das Theater alleine um den Bundeshaushalt hat gezeigt, wie kreuzgefährlich es ist, diesen Satz von Herrn Lindner, den er schon mal gesagt hat, lieber gar nicht regiert als falsch regiert, wenn er dann permanent doch nur falsch regiert hat oder falsch reagiert hat. Und insoweit ist das Ende zwar überraschend, aber wenn ich höre, dass dahinter die Frage steht, ob man in Infrastruktur endlich die notwendigen Investitionsmittel freigibt und er darüber am Ende die Machtfrage in der Ampel gestellt hat, dann bleibt bei mir nur das Gefühl übrig, wenn man an eine Kreuzung kommt und die Ampel nur noch gelbes Licht als Blinklicht zeigt, dann bedeutet das Gefahr.
Tja, sagt Bodo Ramelow. Die FAZ schreibt heute Morgen in ihrem Feuilleton, der Königsmörder, Christian Lindner. Also ist er am Ende über seine eigene Courage gestolpert? Ich meine, er hat diese Ampel, du hast es ja beschrieben, ermöglicht. Er hat seine Partei mitgenommen. Dann hat er einen, für meine Begriffe, ziemlichen Zickzackkurs gemacht. Er war ja kaum in der letzten Zeit noch bemüht, insbesondere dem grünen Koalitionspartner irgendwas zu gönnen. Mhm. Und jetzt kann ja wieder der Eindruck entstehen, der 2017 auch schon mal entstanden ist bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Er läuft weg.
Ja, verantwortungslos, ja. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, erst das Land und dann die Partei. Und das hat Christian Lindner jetzt endgültig verwechselt. Also es war nicht wirklich überraschend, weil es war vorher ja schon erkennbar. Aber er hat versucht, quasi die Projekte zu schrotten, um entweder selbst aufstehen können, also mit geradem Rücken rausgehen zu können oder rausgeschmissen zu werden. Und das ist natürlich angesichts eines Amtes, eines Ministers, eine Vollkatastrophe. Also, und das wird ihm, glaube ich, auch anhängen. Ich kann im Moment noch nicht sehen, wir sehen ja hier gerade einen wahlweise brüsten oder auch echt traurigen Christian Lindner in den Medien, ja. Ich kann noch nicht erkennen, wie sie das als FDP anders verkaufen wollen als Verantwortungslosigkeit in einer echt angespannten Lage. Es ging ja, glaube ich, auch um Gelder für die Ukraine. Ja, also das geht weit hinaus über unser Land, sondern es geht um die Sicherheit Europas. Und das fand ich schon, es wird wahrscheinlich so sein wie auch damals, besser nicht regieren als schlecht regieren. Jeder FDPler, den du triffst, wird ungefragt dir sagen, dass es gar nicht anders ging. Aber ich glaube das nicht so richtig. Also alles, was man hört hier aus diesen Sitzungen, erzählt etwas anderes. Und ich finde auch, Christian Lindner hat Schwierigkeiten, das Gegenteil gerade zu beweisen. Er ist einfach im Moment erledigt. Aber er ist natürlich, ich glaube nicht, dass das Ende von Christian Lindner ist, aber...
Es gibt ja auch noch einen Mann, der Volker Wissing heißt, wo man gestern sehen konnte, als die Entlassungsurkunden beziehungsweise in seinem Fall sogar die Ernennungsurkunden übergeben wurden, dass die körperliche Aversion, ja, konnte man ja regelrecht, ja, spüren zwischen den beiden. Es gibt ein Zeitporträt aus dem Jahr 2022, was sehr konträr war zu dem, wie viele Volker Wissing wahrgenommen haben. Da wird ein tief religiöser, klimabewusster Mann beschrieben, der zum Teil gegen seine eigenen Überzeugungen Politik machen musste, was Verbrenner aus, dass er dann stützen musste in der EU, aber selber gar nicht überzeugend war und so weiter, dann machen musste, weil Christian Lindner ihm was anderes gesagt hat und der auch immer wieder für diese Ampel gekämpft hat, zuletzt vor einigen Wochen mit einem Leitartikel in der FAZ. Ja. Welche Rolle spielt dieser Volker Wissing?
Naja, Volker Wissing hat, glaube ich, die Überzeugung, sozusagen dem Souverän zu dienen. Also was eigentlich jeder Minister irgendwie haben sollte. Sozusagen, ich bin vor diese Aufgabe gestellt und ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen, wir wissen schon, den Schaden vom deutschen Volke abwenden und so weiter, ausfüllen. Und dieses Weglaufen, das ist, glaube ich, das ist ihm einfach nicht gegeben. Ich würde davor warnen, Volker Wissing jetzt total zu überhöhen. Es ist vielleicht auch ein gutes Stück weit einfach auch Machtbewusstsein, dass er weiß, das ist jetzt eine Position, in der er wirklich was verändern kann noch. Ja, aber er ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger FDPler gewesen. Er ist ja nicht nur, er bleibt ja nicht nur im Amt und wird noch zusätzlich Justizminister, sondern er ist ja auch gleich noch aus der ganzen Partei ausgetreten, angeblich um Schaden von ihr abzuwenden. Das ist schon ein richtig starkes Stück und ein sehr, sehr heftiges Zeichen gegen seinen vertrauten Lindner. Und diese Körpersprache fand ich gestern auch sehr interessant. Ich war ja gestern in Bellevue, da war auch die Veranstaltung zum 9. November. Und da war eine Hektik gestern an diesem Tag, das kann man sich nicht vorstellen. Die waren alle, die haben alle total am Rad gedreht da. Das natürlich, ich meine, einerseits, wir feiern irgendwie Geschichte, 35 Jahre Wiedervereinigung, am selben Tag rollen da die Minister an, die entlassen und berufen werden, ernannt werden, Entschuldigung. Und das ist einfach, wir sind in einem historischen Moment. Es kann sein, dass wir das später mal als Anekdote erinnern, aber im Moment ist es ein bisschen wie, also ansatzweise wie 89. Es ist jetzt plötzlich sehr vieles offen. Man weiß nicht, wohin es geht. Und ich glaube, das sorgt auch für diese miserable Stimmung, die man jetzt, also dieses, die Leute fühlen sich unwohl, sie sind beängstigt, na, verängstigt würde ich jetzt nicht sagen, aber besorgt, ja. Wo geht das hin? Was spielen die da? Empfinden die uns als Spielball? Welche Entscheidungen werden hier gerade getroffen? Worauf kann ich mich noch verlassen? Ja. Leute bauen Häuser, kriegen Kinder. Es ist einfach sehr, sehr ungut, dass die ganze Situation, in die die Koalition dieses Land gebracht hat, das muss man sagen. Und das ist dann auch nicht nur die FDP.
Weil du den 9. November ansprichst, 35 Jahre Mauerfall. Wir haben ja auch ein längeres Gespräch schon aufgezeichnet mit Dr. Uta Brettschneider, der Leiterin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, die eine Studie vorgelegt hat, in der sie untersucht hat, wie man ausgerechnet an Erotikshops im ländlichen Raum im Osten die wirtschaftliche Entwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung seit 1989 ablesen kann. Findet ihr auch in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Jetzt aber wieder zur Misere in Berlin. Zum letzten, der in der FAZ heute Morgen der träumende Held genannt wird. Robert Habeck und die Grünen. Kann man das da ganz kurz machen? Bei denen läuft im Moment nicht, wird ein deutliches Minus geben. Und ob sie nach der Wahl für die Regierung eine Rolle spielen, ist eher unwahrscheinlich.
Nee, so einfach wird es nicht, nein. Also die Grünen haben Ende nächster Woche ihren Bundesparteitag in Wiesbaden. Ich bin da auch. Und ich glaube, die, das will ich jetzt nicht so umgangssprachlich ausdrücken, aber die sind doch nicht erfreut über das, was hier gerade passiert politisch, weil die natürlich etwas ganz andere Botschaften aussenden wollten vor ihrem Parteitag, nämlich Aufbruch, personelle Erneuerung, jetzt geht's los, wir haben gelernt, ja. Und stattdessen geht's hier die ganze Zeit um irgendwelche Personalien und irgendwelche nächtlichen Pressekonferenzen, wo Habeck verschwitzt irgendwie in Mikros spricht. Die sind natürlich, ich meine, die haben ja auch ein Stück Selbstachtung, die liegen immer noch bei 10%. Das ist die absolute Kernwählerschaft. Ja? Das ist also der absolute Kern, die nichts anderes wählen als Grüne und schon lange nichts anderes gewählt haben als Grüne. Es gibt eine gute Chance, wenn die Union genau das macht, was Carsten Linnemann jetzt hier gerade angekündigt hat, ja, dann gibt es eine sehr gute Chance, dass es sehr viele Menschen und wenn ich das mal sagen darf, als Frau auch, es ist halt eine extrem männliche Politik, die wir gerade erleben. Wir sehen im Grunde gar keine Frauen in diesen Ränken. Es sind irgendwelche Anzugrücken, die wir ständig sehen. Wenn es eine Partei gibt, die einen frischen Wind, so eine quasi so eine Kamala Harris Momentum da reinbringen kann, dann sind das die Grünen. Aber na klar, die stehen einfach auch gerade jetzt nicht, die sind einfach auch wahnsinnig erschöpft.
Wir haben auf jeden Fall, wir werden das natürlich weiter uns anschauen. Anja, du hast schon gesagt, du fährst jetzt erstmal zu den Grünen, guckst dir an, wie die sich berappeln werden. Spätestens in 14 Tagen sind wir dann wieder da. Und jetzt wollen wir mal einmal noch reinhören, Ampel hin oder her, was wir euch sonst noch dringend ans Herz legen wollen.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär, bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht, umringt von Vermummten, mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmheld. Und im Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood, von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum, von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino.to. Die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Soweit das. Uns gibt's wieder in 14 Tagen. Danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus.
Ja, ganz schön aufregende Zeiten gerade, ja.
Ganz genau. Unser Podcast Wahlkreis Ost in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Tschüss.
Ciao.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.